Da sind wir wieder. Karl macht reinen Fisch, der Podcast aus Hamburg. Und heute ist der Karl nicht alleine und da hat die Regie was Kleines für uns vorbereitet. Einen kleinen Moment bitte. Ja, ja.
Sehr gut.
Karl, grüß dich. Du hast einen Gast mitgebracht, den du bitte einmal kurz selbst vorstellst.
Ja, sehr gerne. Ich habe heute mitgebracht den Thomas Kosikowski von Salt and Silver. Ein mittlerweile Herzensmensch und guter Freund.
Moin. Moin, grüß dich. Ich habe natürlich mal ein bisschen gegoogelt, ihr kennt euch schon lange, ich kenne ihn noch nicht so lange. Ich habe ihn bis jetzt auf zwei Veranstaltungen gesehen und da hat er mir riesig Spaß gemacht, indem er mir ein paar Dinge erklärt hat, die ich nicht wusste und hat mich den Fisch noch ein bisschen näher gebracht. Das war auf der Veranstaltung bei dir.
Seafood Sunday.
Seafood Sunday, ja, eine hervorragende Veranstaltung. Und der Kosi, der wirklich heißt Thomas Kosikowski, ist das richtig?
Ja.
Den Laden von ihm habe ich neulich in St. Peter-Ording gesehen. Mhm. Auf den Stelzen, das ist ja das Motiv schlechthin in St. Peter-Ording. Mhm. Und für dieses Restaurant gibt es ein paar Leute, die da was zu geschrieben haben. Da steht zum einen, tolle Küche, wunderschönes Ambiente, kompetenter Service, in einem Wort Gaumensex. Oder was für eine schöne Erfahrung, selten so ein kompetentes Personal erlebt, sehr designter Laden in einer sehr schönen Gegend. Ach, und das Essen war auch gut. Oder der Zander war das war der Zander des Jahrhunderts. Fischiges war unfassbar gut. Ist es das, was du dir vorstellst, was die Kunden über euch sagen sollen?
Also ich hätte vielleicht ein anderes Wort als Gaumensex verwendet, aber sonst freue ich mich natürlich, sowas zu hören. Anscheinend kommt die Liebe, die wir in die Arbeit stecken, auch bei den Gästen an.
Ja, definitiv. Apropos Liebe. Wie seid ihr beiden denn mal zusammengekommen, Karl?
Wir beide?
Hm? Nicht wir beide, du und Kosi.
Ich glaube, er hat mich gefunden. Also ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das war damals sogar noch über, wie heißt er denn, von Mexikostraße?
Miguel.
Über Miguel, glaube ich, war das.
Ey, könnte sein. Das war auf jeden Fall im zweiten Jahr, glaube ich. Also es müsste 2018 gewesen sein. 2017 haben wir den ersten Laden aufgemacht in Hamburg. Mhm. Und
also irgendwie so. Und dann hattest du, glaube ich, sogar erst mit Michael Kontakt, bin ich der Meinung.
Ja, ja.
Und dann später mit mir.
Das war die erste Nummer. Ich habe ihn noch als Micha Homer Pedersson gespeichert.
Ja.
Ja. Steht immer noch so im Handy.
Ja, ich habe gesagt, Micha, mach du das mal. Die sind mir zu wild. Das ist nichts für mich. Zu viel Tattoos und so. Da war ich erstmal abgeschreckt. Ja, genau.
Hat sich aber rausgestellt, dass das ganz anders ist.
Sehr angenehm. Einer meiner Lieblingskunden.
Wonach sucht ein Restaurant denn einen Lieferanten aus? Was sind da die Hauptgründe?
Ist eigentlich ziemlich simpel. Ich würde sagen, Verlässlichkeit, Qualität und gute Kommunikation und Flexibilität. Das ist natürlich in der Gastronomie oft ein Thema, es hängt natürlich vom Standort ab, aber wenn mal wie in St. Peter-Ording Hochwasser ansteht und 4 Stunden später angeliefert werden muss, weil der Strand überflutet ist, oder man spontan 10 Kisten Austern mehr braucht, dann fährt Karl auch mal mit dem Privatauto auf den Samstag nach oben und bringt die vorbei.
Okay, das ist sehr aus, aber so kenne ich dich eigentlich,
ja,
dass du schon auch für die Kunden probierst, das Unmögliche möglich zu machen.
Ja, doch.
Also Karl hat uns einige Male in den Arsch gerettet, kann man so sagen.
Um es mal auf den Punkt zu bringen.
Ja. Ja, aber im Gegensatz dazu hast du dann ja auch viel Gutes über uns erzählt dann. Macht ja auch nicht jeder.
Nee,
ist ja
stimmt,
so. Ja. Manche nehmen das einfach nur an und dann war es das auch damit.
Ja, das stimmt. Ist guter Fisch teuer? Ist eine Frage an beide. Hm. Ah, jetzt geht's, wenn ihr das jetzt sehen könntet, wie beide jetzt hier die Stirn runzeln.
Also, ich würde die Frage mit 70% ja beantworten, mit 30% nein. Ich finde, teuer ist immer so ein bisschen schwieriges Wort. Auslegungssache hattet ihr auch öfters schon in eurem Podcast besprochen. Wenn ich es jetzt aber mal so erkläre, wie es auch jeder Zuhörer und Zuhörerin versteht, würde ich sagen, eine gewisse Qualität hat einfach ihren Preis. Man kann Fisch in Hamburg auch total günstig essen. Damit wurden viele Gäste auch sozialisiert und verstehen das dann öfters nicht, warum manche Restaurants dann beim Fisch teurer sind. Da gibt es aber gravierende Unterschiede, ne? Also es gibt
genau.
Seelachs für 12 Euro oder Bluefin Thunfischbauch für 50 Euro.
Ja, oder ja. Seelachs für 3 Euro. Also ja. das ist es halt, das ist dieses Äpfel mit Birnen vergleichen einfach.
Wie
ist eigentlich wie bei Autos, ne? Also es gibt Autos für 15.000 Euro und Autos für 500.000 Euro. Alle fahren.
Genau.
Fisch ist aber ein Saisongeschäft, richtig? Wenn man es nachhaltig, da kommen wir gleich drauf, betreiben will.
Ja, hängt davon ab, wie man arbeitet. Also
wie kommst du darauf, dass es ein Saisongeschäft ist?
Naja, weil das gibt da Fangquoten. Es gibt ja, ich habe bei dir mal gelernt, dass es gewisse Fische, die soll man zu gewissen Zeiten nicht fangen, dann sind sie ja auch nicht verfügbar. Es sei denn, ich habe die irgendwie auf.
Genau, also du kannst ganzjährig Fisch essen, aber nicht immer alles. Wolltest du das damit
das
sagen?
Das wollte ich damit sagen, ja.
Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich glaube, Kursi auch.
Das stimmt auf jeden Fall. Hängt davon ab, wie man arbeitet. Ich würde sagen, es gibt wie bei Tomaten verschiedene Herangehensweisen, wie man mit Lebensmitteln umgeht. Tomaten gibt es eigentlich immer. Am besten schmecken sie im Sommer. Und so ist beim Fisch auch. Ne? Das hängt dann von der der Zeitpunkt der Fortpflanzung ab, ob Fische mager sind und total weiches Fleisch haben oder vollgefressen und satt.
Ja. Aber lass uns mal nicht so weit ausschweifen, weil ich habe ja einen Grund, warum ich Kose hergeholt habe.
Dann los damit, damit.
Ne? Bevor du noch mehr deine Sachen rauskramst.
Nee. Das hat mich nur auch mal persönlich interessiert.
Okay. Warum ich Kose mitgebracht habe? Weil ich bis auf vielleicht ein oder zwei andere noch, aber ich glaube, er ist so ein bisschen mit der Vorreiter, weil er jemand ist und auch seine Küchenjungs, Simon, alle eigentlich in diesem ganzen Laden, da darf ich jetzt nicht nur Kose erwähnen, Vorreiter sind, wenn es darum geht, einen Fisch ganzheitlich zu verwerten. Von Kopf bis Fuß. Und nicht nur das Filet bestellen, sondern sich wirklich in den letzten Jahren wirklich viel Gedanken gemacht haben, wie kann ich den Fisch wirklich komplett verwenden? Mhm. Und wie kann ich auch zum Beispiel Sachen verwenden, die ich zum Beispiel jetzt gar nicht mehr am Kunden verkaufen kann in Hamburg, wo er sagt, geil, schick mir das mal. Und da würde ich ganz gerne ein bisschen reden, weil ich glaube, dass das auch für andere Gastronomen und Köche, ich trenne das jetzt mal, weil das ist ja auch so eine Rechengeschichte nachher. Mhm. Und da kann man, glaube ich, jetzt viel lernen, wenn man da mal so ein bisschen zuhört, weil da möchte ich ihn mal ein bisschen auf den Zahn fühlen, weil ich glaube, da hat er sogar noch mehr Erfahrung als ich nachher am Ende, wenn es darum geht, wie kann ich zum Beispiel den Kragen oder die Stirn oder den Schwanz von gewissen Fischen verwenden, so dass es auch am Gast ankommt, weil das ist ja auch immer so eine Sache. Wir sind ja immer noch in Hamburg oder halt St. Peter-Ording, aber wir sind immer noch in Hamburg, wo ja der Gast eher so die Scheuklappen aufhat und nur das ist, was er kennt. Deswegen sind die Karten ja relativ gleichgeschaltet in Hamburg und das ist da nicht der Fall. Ja. Das würde ich ganz gerne mal betratschen.
Was sind denn so klassische Fische, die man fast komplett oder komplett verarbeiten kann?
Boah, ich würde sagen, man kann jeden Fisch komplett verarbeiten. Das klassische Filet vom Rundfisch runterschneiden kennt ja jeder, so arbeiten alle. In der Regel, weil das auch ein bisschen Arbeit ist, bestellen die Küchen, glaube ich, Filetware.
Ja, genau.
Aber so ein Fisch besteht je nach Sorte, ob das jetzt ein Salmonid ist wie ein Lachs oder eine Lachsforelle oder ein Steinbutt zu, korrigiere mich jetzt, wenn ich falsch liege, aber 30-65% Filet.
35%.
Ja. Jetzt bei einem Steinbutt und bei Salmoniden, bei Lachsen ein bisschen mehr. Und dann gibt es natürlich die Karkassen, die noch alle dazu bestellen, um irgendwie einen Fisch vorzuziehen oder so. Aber
da hört es schon auf.
Da hört es eigentlich schon auf. Ne? Mhm. Und in super vielen anderen Ländern werden sowieso Fische tendenziell eher im Ganzen gegrillt und dann auch eher kleinere. Also wenn man sich jetzt die Mittelmeerküste oder Marokko anguckt mit Sardinen, Hering und so weiter, da landet eigentlich immer so ein, sag ich mal, 100 bis 300 Gramm Fisch auf dem Grill und die werden dann immer so zerlegt, dass dann eigentlich nur noch eine Grete übrig bleibt mit so einem Kopf. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch Länder wie Japan, wo zum Beispiel der Kragen, was ja auch irgendwie in unserer Zusammenarbeit ein größeres Thema geworden ist, der Kragen vom Hamachi oder vom Thunfisch auch traditionell verwendet wird. Ne? Ich glaube, dass mit der Tatsache, dass Fisch genau wie alle anderen Lebensmittel immer teurer wird, man als Gastronom oder in der Küche immer mehr darauf angewiesen ist, mehr aus dem Produkt rauszuholen. Vor allem, wenn man ganze Fische bestellt. Der Vorteil, wenn man ganze Fische bestellt, ist, dass die Qualität in der Regel immer besser ist, dass man den Zerlegevorgang selber in der Hand hat und dass man ja am Ende andere Sachen noch weiter verwerten kann. Um es mal ganz plump zu sagen, ne, man kann halt aus den Kragen, aus dem Schwanzstück, wenn man hinten noch ein bisschen was übrig lässt, und aus dem Kopf auch noch Gerichte machen, die dann Umsatz bringen. Und somit muss man ein Filet nicht ganz so teuer durchkalkulieren und hat eben eine Möglichkeit, den Fisch einfach zum einen ökologisch nachhaltiger als auch ökonomisch nachhaltiger komplett zu verwerten.
Was ich auch super wichtig finde. Aber wie viele Gastronomen bestellen denn bei dir einen ganzen Fisch, oder prozentual gesehen, wie viele bestellen wirklich denn nur so Filet? Denn du zerlegst da teilweise auch schon für die Küche vor.
Ja, also das, ich würde sagen, dass 96% aller Kunden schon fertig filetierte Ware bestellt. Oder küchenfertig, also ganze Fische ja wirklich nur, wenn sie auch dann als Ganzes im Menü sind, wie eine Forelle oder eine Dorade. Oder
wenn sie im Schaukasten liegen sollen, wenn es ein hübscher Fisch ist.
Ja, zum Beispiel. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen daher gerührt, dass die alle auch diese Personalsituation, die wir gerade haben, auch ein bisschen dafür sorgt, dass die Zeit nicht mehr da ist. Wobei ich denke, dass das nicht unbedingt der Grund ist. Also es ist oftmals auch so, dass es nicht mehr, dass man es nicht mehr kann.
Das ist das, worauf ich hinaus wollte. Das hört sich jetzt ja auch an. Du musst ja ein Fachmann sein, um das auch alles verwerten zu können. Und sind die Leute wirklich alle überall in der Küche, dass sie sagen, nee, ich mach das? Das ist viel Mühe, die man sich machen muss. Auch wenn man dann noch extra tolle Gerichte hat. Aber das wissen wahrscheinlich oder können wahrscheinlich gar nicht so viele.
Ist ja auch nicht einfach. Also wenn man es, man muss es halt so wie die Jungs von Salt and Silver dann auch so ein bisschen durchziehen. Also das Problem ist, wenn du jetzt sagst, wir machen das auch mal, wir machen das aber eine Woche und da kommt keine Routine rein, kann ich mir vorstellen, dass das dann auch nicht funktioniert. Also ich denke erst wirklich, dass es, wenn du es nachhaltig über einen längeren Zeitraum auch wirklich praktizierst, dass du dann auch erst Erfahrungen sammelst. Weil sicherlich kann ich mir vorstellen, dass ihr in diesem Prozess auch oftmals ins Klo gegriffen habt oder euch verschnitten habt oder dass vielleicht irgendeine Zubereitungsart und Weise dann doch irgendwie nicht so geil war, wie ihr euch das vorgestellt habt. Und dann musst du halt auch ein bisschen investieren in dieses Wissen so ungefähr. Und da fehlt es entweder an der Entscheidungsgewalt, weil man darf ja auch nicht vergessen, Cosi ist auf der einen Seite der Chef mit seinen Jungs, auf der anderen Seite aber auch der gestalterische Aspekt in dem Laden. Das hast du ja auch nicht überall. Ne? Aber es wäre schön, wenn man in den Küchen mehr von diesem Mut sehen würde irgendwie und von diesem, von dieser starren Karte wegkommt zu einer, ja, wie ist es bei euch? Ihr habt ja eigentlich auch eine feste Karte, aber dann doch irgendwie nicht, ne? Also
ja, es hängt vom Laden ab, ne? Ja. Also grundsätzlich, um nochmal irgendwie zurückzukommen, wie eine Crew das überhaupt so hinbekommt, wir haben uns das jahrelang erarbeitet, ne? Also da kam nicht Köchin X oder Koch X zu uns und meinte, ey, ich habe das im Laden davor die ganze Zeit gemacht, soll ich das mal zeigen und dann machen wir das ab jetzt so, sondern man muss fairerweise dazu sagen, wir haben das schon auch auf Instagram gesehen und bei Josh Nyland aus Australien, der so weltweiter Vorreiter von dieser Art und Weise mit Fisch zu arbeiten ist, und hatten da einfach Bock drauf, ne? Und Simon, Jo und verschiedene Köche und ich haben einfach angefangen, mal einen ganzen Fisch zu bestellen und den komplett zu zerlegen und zu gucken, bei wie viel Grad schieben wir den Kragen eigentlich in den Ofen, so dass er total gut schmeckt, ne? Wir haben auch erstmal bei 48 Grad Kerntemperatur mit dem Fühler abgeschoben, weil wir dachten, okay, ist halt wie ein Filet, ne? Nur um dann festzustellen, da ist total viel Kollagen drin, ist eher wie so ein Hühnchen, kann man wie mit einem Hühnchen vergleichen, ne? Der okay. Hühnchenschenkel hat eine ganz andere Garstufe als das Filet. Und so haben wir uns das erarbeitet und ey, das war jahrelanges Fail and Error, bis wir dann selber Experten wurden in dem, was wir da uns aneignen wollten. Und mittlerweile ist es so, dass wir das den Leuten in der Küche beibringen. Und das kann nicht nur ich, das kann auch Simon.
Wie nehmen die das denn auf? Das ist für die ja.
Die sind alle total interessiert. Ja. Also ich hatte tausendmal die Situation, dass Köchinnen oder Köche zu mir gesagt haben, ich habe davor im Zwei-Sterne gearbeitet, ich habe noch nie einen ganzen Fisch zerlegt. So, ne? Wahnsinn. Also das,
ja, das ist Wahnsinn.
Da muss man auch nicht unbedingt mit dem Finger auf die Restaurants zeigen, weil nicht jedes Restaurant in der Rheinland-Pfalz hat einen Fokus auf Fisch, ne? Also wir sind in Hamburg da natürlich prädestiniert, weil ich glaube, du meintest mal 85% des Fisches in Deutschland wird in Hamburg gehandelt.
Kann sein, aber glaube ich sofort, ja.
Ja. Und grundsätzlich haben wir hier Zugang zu den tollsten Sachen. Man muss sich das so ein bisschen erarbeiten. Du meintest vorhin auch, dass die Kundschaft in Hamburg eigentlich nur Filet isst und auch nicht unbedingt bereit ist, Dinge auszuprobieren, was das Thema Fisch angeht. Ich habe eigentlich eine andere Erfahrung gemacht und auch eine andere Meinung dazu, nämlich, dass wir als Gastronominnen auch schon dafür verantwortlich sind, wie sich eine kulinarische Bildung bei den Gästen entwickelt, ne? Weil was man nicht auf der Karte hat, kann man auch nicht verkaufen. Und was nicht angeboten wird,
wird nicht nachgefragt.
Essen die Leute auch nicht. Ne?
Kann auch richtig sein.
Wenn man zum Beispiel das Beispiel Dänemark nimmt, ne? Dänemark war vor 15 Jahren verbranntes Land kulinarisch, ne? Hatte nie eine kulinarische Geschichte. Und das Noma mit René Redzepi hat in dem Fall dafür gesorgt, dass mittlerweile die ganze Welt nach Kopenhagen fliegt und da für 800 Euro zwei Sterne isst. Und alle nehmen Kopenhagen als, ja, da hat alles angefangen und so weiter. Das hat eigentlich ein Restaurant ausgelöst, ne?
Deswegen. Aber gut, ich glaube, man darf wirklich den Aufwand nicht unterschätzen, das auch auszuprobieren und ja, zu testen und zu machen. Aufwand. Und das können wahrscheinlich viele auch gar nicht, oder? Da muss man ja auch schon so ein bisschen verrückt sein und Erfahrung haben. Ich weiß, dass du auch um die ganze Welt reist und dir Sachen anguckst und diese Erfahrung können natürlich viele nicht machen. Oder gibt es irgendwo so einen VHS-Kurs,
wo man... Also ich denke schon, dass man sich über das Internet heutzutage so ziemlich alles beibringen kann, wenn man will. Weil selbst ich düdel ja, also jeder hat ja sein Handy mal abends irgendwie vor seiner Birne und guckt so rum und dann kriegst du natürlich auch dementsprechend den Content, den du guckst. So. Und ich krieg permanent solche Fischgeschichten vorgeschlagen und wenn es das Filetieren ist, weil ich halt der Algorithmus, ich folge halt gewissen Leuten und dann sieht man das eigentlich permanent. Also ich denke nicht, dass es nicht daran fehlt, irgendwie Lehrmaterial zu finden oder es fehlt vielleicht an Leuten, die Leute unter sich haben und das weitergeben oder das mal probieren. Der Fokus ist ja sehr auf Foodkost. Also heutzutage, also egal mit wem ich rede und egal was es für ein Haus ist, leider Gottes ist das mein Gefühl. Ob das so ist, weiß ich nicht. Ich möchte das gar nicht so. Ich habe zwar auch ein Restaurant, aber ich habe dann so einen anderen Schwerpunkt, weil die Foodkost bei uns jetzt nicht ganz so dramatisch ist, aufgrund der Sache, wie das nun gestaltet ist. Aber es fehlt so ein bisschen der Mut, dass wenn man ein Restaurant hat, wo man Gastgeber ist und Essen ausgibt, dass man dann auch vielleicht doch mal genau in das investiert. Also einmal in die Gastgeber, sprich das Personal im Service und auch das Essen. Also weil dafür ist man ja da. Und wenn man das so totspart, ja, dann landen wir alle irgendwann bei einem TK-Thunfisch und einem TK-Zanderfilet und alle fahren gleich. Und das ist das Problem. Und wir müssen wieder mehr ausbilden und vernünftig ausbilden. So. Und das machen die Jungs wirklich gut, weil das ist auch für mich gut, weil, darfst ja nicht vergessen, teilweise ist ja allein nur durch euch, sage ich jetzt mal, nur durch Salt and Silver, ist es ja möglich, mal große Partien Ware aus Portugal zu holen, weil ich sonst gar nicht auf die Mengen kommen würde. Weil sie dann wirklich sagen, weil Cousin dann sagt, pass auf, ich nehme einen großen Adlerfisch von 25 Kilo. Ich nehme noch eine Bernsteinmakrele und ich nehme noch einen Alfonsino und ach Gott, das nehme ich auch noch, scheißegal, ich guck mal, was daraus wird. Also das hast du ja sonst gar nicht. Den Mut und auch den Willen, dann das Geld dafür auszugeben und auch das Verständnis und er weiß natürlich und bei Kursi ist es ja so, ich schicke ihm dann eine Liste und teilweise schicke ich ihm sogar meine Einkaufspreise zu und damit er sieht so ungefähr, wie wir zu kalkulieren haben. So, ich habe da ja auch keinen. Manchmal machen wir auch eine Nullnummer draus, nur damit wir auch weiterkommen mit der Geschichte. So, ne?
Aber ich glaube, das hört sich jetzt schon nach so einer wirklich ganz besonderen Beziehung an. Der Alltag in Restaurants ist ja, glaube ich, gar nicht so gestrickt. Da geht es eher darum, schnell Essen her, schnell Essen machen. Das ist schon auch ein komplett anderes Niveau, über das wir hier sprechen.
Weiß ich nicht. Wir haben viele Restaurants, die auch gutes Niveau haben. Vielleicht ist der Schwerpunkt dann nicht so stark auf Fisch oder so, aber wir sind in Hamburg, was sagst du?
Also ich habe den Eindruck, wir sind in einer totalen anderen Bubble als du zum Beispiel. Ne? Du hast den Blick von außen auf die Gastronomie und ich würde sagen, dass im Großen und Ganzen Fisch natürlich unterrepräsentiert ist in Deutschland, ne? Und dass die meisten Restaurants nach Schema F arbeiten. So, genauso wie es die meisten Kinos machen oder Möbelhäuser oder sonst was, ne? Es gibt natürlich immer eine Speerspitze von 10% oder weiß ich nicht genau, die es versuchen dann voranzutreiben, anders zu machen, und der Rest zieht dann immer mit irgendwann, ne? Ich habe schon den Eindruck, dass in den letzten Jahren, was Rundfisch angeht, sich in Hamburg, jedenfalls in meinem gastronomischen Umfeld, schon einiges getan hat, ne? Dass es wieder mehr wird und dass die Leute,
also wobei
wir,
da auch,
wir sind bei Gott nicht mehr die einzigen, die jetzt irgendwie andere Teile außer das Filet verwenden, ne? Das machen auch immer mehr. Dauert natürlich ein bisschen und geht langsam voran. Ist jetzt auch wegen der Personalsituation und den explodierenden Kosten in allen Bereichen hat es das Thema ein bisschen schwer, als wenn man jetzt aus dem Vollen schöpft, ne? Aber wenn man sich die Gastronomie in London anguckt oder in Barcelona oder in Wien, da scheppert es eigentlich.
Also egal, wo du über die Grenze gehst.
Ja, aber ich finde auch bei uns, wir reden natürlich immer drüber, Kosten steigen überall, keine Frage, aber im guten Restaurant musst du einen Tisch bestellen. Also bei McDonald's stehst du immer in der Schlange. Also ich glaube nicht, dass das Geld ein Problem ist. Ich glaube, das wird so wirklich daher geredet.
Nee, es ist manchmal auch nur die Akzeptanz. Also das, ja, genau. Also es gibt so zwei Probleme, die ich manchmal sehe. Das ist, es gibt immer einen, der es günstiger macht. Und Leute, die damit dann auch zufrieden sind. Und dann werden andere mit denen verglichen. Das ist so ein bisschen das Problem. Dann finde ich auch das kulinarische Verständnis von vielen Leuten. Es gibt immer viele Foodies, es gibt viele, die auch total gerne gut essen gehen und so. Aber dann, nichtsdestotrotz wundert man sich manchmal, mit wie wenig manche Leute zufrieden sind, wenn es um Gerichte geht in ihrer Qualität.
Also ich glaube, was viele Restaurants machen sollten, ist noch mehr aufklären über das, was sie anbieten, wie es gemacht wird, wo es herkommt. Ich finde, das ist noch viel zu wenig bei.
Findest du?
Ja.
Ich finde das schon teilweise echt anstrengend geworden, wie viel manche über das, was sie tun, reden. Also.
Ja, es kommt immer irgendwie auch drauf an, wie. Ich finde schon, dass es auch wichtig ist, wenn man so ein Faible dafür hat, gut zu essen, dann finde ich, sollte einen das schon interessieren. Und gerade wenn man auch so einen anderen ökologischen Aspekt nochmal dahinter hat, wie was gefangen wird oder so, da kann man, ja, ich glaube schon, da kann man noch ein bisschen mehr aufklären.
Ich glaube, da gibt es eine gesunde Mitte, ne? Jeder hat ein anderes Empfinden, wenn er essen geht. Die einen wollen viel hören, die anderen wollen einfach nur eine gute Zeit haben und stell Essen hin.
Ja.
Alles fair enough, ne? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die teuren Fischgerichte, das hat natürlich gedauert, jetzt sind wir auch bekannt dafür, aber diese Special-Sachen, die wir immer machen, und da muss man schon davon reden, dass die Gerichte dann schon die teuersten sind. Also wenn wir über eine wild gefangene Bernsteinmakrele sprechen, die rund 42 Euro kostet, da lande ich dann beim Filet einfach bei fast 100 Euro oder so. Da verkaufe ich dann so ein Ceviche statt für 16 Euro, ist dann Lachs, und die von der Bernsteinmakrele hat dann weniger Fisch drauf und kostet 22, steht dann auf der Specialkarte, die ist sofort ausverkauft. Ne? Also ich habe eigentlich überhaupt kein Problem, diese Sachen loszuwerden.
Natürlich. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, weil das habe ich zum Beispiel bei mir im Restaurant nie durchkalkuliert, wenn ich ehrlich bin, weil ich dann einfach nur raushau da und dann denke, wird schon irgendwie passen, muss ich ganz ehrlich so gestehen. Du bist ja wirklich einer der wenigen, der, ich verkaufe normalen Adlerfisch, also du kannst Adlerfisch kaufen für 13, 14 Euro, dann habe ich noch einen, den ich verkaufe, wenn für 17 Euro, und wenn ich jetzt aus Sagres, aus von den Azoren Adlerfisch für Kosi kaufe, muss ich dir vorstellen, zahlt der ungefähr 34 Euro, wenn es hochkommt dafür, für einen Adlerfisch im runden Zustand.
Also mit Organen, mit Schuppen.
Mit Innereien und allem drum und dran. Das ist auch nicht wenig bei so großen Tieren. Ne? Also wenn du den ausgenommen hast und geschuppt hast, dann ist das schon mal irgendwie, keine Ahnung, 3 Kilo leichter auf jeden Fall.
Ja, locker.
Hast du das mal durchgerechnet eigentlich? Kommt ihr da, passt das?
Also ich bin ein kleiner Excel-Freak, muss ich dazu sagen. Und da muss man schon auch Bock drauf haben. Aber ich habe es wirklich irgendwann dann so gemacht, weil ich habe da auch natürlich innerhalb unseres Unternehmens, habe ja auch Partner. Wir stehen alle zusammen im Betrieb, sind Inhaber geführt und so weiter. Aber mir wurde natürlich auch die Frage gestellt, sag mal, was geht eigentlich? Der Fisch hat 800 Euro gekostet. Sag mal, rechnet sich das überhaupt? Und ich wollte da nicht mit so einem Bauchgefühl antworten, sondern habe mich dann halt hingesetzt und habe es alles durchgerechnet, und ich habe dann wirklich den Fisch genommen, also jetzt vielleicht nicht ein 30 Kilo Adlerfisch, Obwohl, einmal habe ich das mit zwei Großen gemacht. Ja. Mhm. Und ich habe so eine Excel-Tabelle, da steht dann Rundware 52 Kilo. Das waren dann zwei Tiere. Und dann habe ich es wirklich runtergerechnet, okay, was wiegen die nach dem Schuppen? Was wiegen die nach dem Ausnehmen? Was wiegen die, wenn ich die jetzt zum Agen aufgehängt habe? Durch diese Lufttrocknung von 4 Tagen, wie viel Prozent verlieren die dann nochmal an Feuchtigkeit? Krass. Dann habe ich versucht, den aufzuteilen in Filet auf Haut zum Grillen, dann Filet ohne Haut für Ceviche, hinten Schwanzstück, dann den Kopf als Butterfly. Also man stellt sich wirklich den ganzen Schädel vor, der wird dann mit der Axt quasi gespalten, so dass man zwei Kopfhälften hat, die sind dann naja, so groß wie ein Basketball, so von der Fläche. Die kann man auch in die Zange packen, da sind auch 400-500 Gramm Fleisch drin, ne? Kann man als Taco-Platte für 4 Personen verkaufen. So. Und dann habe ich das alles durchgerechnet und hatte dann, beim Ceviche-Filet wusste ich dann, okay, das muss ich für 220 Euro das pro Kilo verkaufen. Ne? Hört sich wahnsinnig teuer an, aber ist natürlich dann auch ganz hauchfein aufgeschnitten. Eine Sashimi-Carpaccio-Nummer, wenn man das jetzt mal
findet. Ja gut, aber es ist auch was ganz Besonderes dann.
Das ja klar, aber also das hat dann seinen Preis und wenn man dann halt ganz fein aufschneidet und dann 80 Gramm macht oder 60, dann ist der Teller trotzdem voll. Ne? Und dann muss er nicht 50 Euro kosten, dann kostet halt 22 Euro. Dann hat sich das aber gut gerechnet. Ne? Und dafür verkaufe ich dann das Filet auf der Haut, das ich dann nur grille, verkaufe ich dann für 180 Euro das Kilo, den Wing dann für 100 Euro das Kilo. Und so habe ich mir das dann so zusammengerechnet, dass ich auf einen Wareneinsatz am Ende von 25% komme. Ja. Also habe ich den Fisch.
Und das ist richtig gut. Ne? Also da kommen manche nicht mal im Moment gekaufter Filetware hin, so ungefähr. Ja. Das ist wirklich
halt, so. Ist halt arsch viel Arbeit. Ne? Aber wenn ich habe mittlerweile so eine ganze Liste. Da steht dann drin Adlerfisch, Zackenbarsch, Bernsteinmakrele, Hamachi, Lachs, alle möglichen Sachen, die ich so einkaufe. Und dann stehen da die Prozente, die übrig bleiben nach dem Agen, nach dem Ausnehmen, Sashimi, verschiedene Cuts und so weiter. Und so weiß ich dann bei den nächsten Kalkulationen, muss ich dann gar nicht mehr groß nachrechnen, sondern tippe einfach in den Kalkulator für Gerichte eine Prozentzahl ein oder einen Preis und fertig.
Und wie gut ist das, ne? Also stell dir mal vor, wenn das wirklich überall in der Küche so gang und gäbe wäre, dass man sagt, okay, das ist hier unser State of the Art, so arbeiten wir und das machen wir auch mit Fleisch und das machen wir auch mit Gemüse, ne? Dass wir uns angucken, wie viel schneiden wir beim Spargel weg, wie viel schneiden wir bei den Tomaten weg.
Ja, Garverluste und so weiter.
Alles, also, und das ist das, glaube ich, wirklich, was viele einfach gar nicht mehr richtig betrachten. Da wird einfach nur noch versucht, das zu schaffen, was anliegt, so. Also es wird halt, wie gesagt, das ist gar kein Vorwurf. Also viele, ich sehe es ja, viele arbeiten so wirklich am Arbeitsmaximum irgendwie mit ihren Stunden und mit ihrem Know-how, was sie dann noch haben. Aber wenn man das wirklich immer zugrunde legen würde, würde es einigen Gastronomen entweder auf jeden Fall ein bisschen besser gehen, beziehungsweise sie würden nicht so viel Geld verlieren, vielleicht bei manchen Gerichten.
Aber das muss man ja lernen. Wo kann ich das denn lernen? Jetzt sagst du YouTube, aber das reicht.
Ich weiß nicht, lernt man das in der Berufsschule?
Also ich bin studierter Kameramann. Ich habe keine Ahnung von Gastro. Ich bin da irgendwie reingerutscht. Und ich habe mir das selber auch einfach, weiß ich nicht, ausgedacht, beigebracht. Natürlich habe ich ab und zu mal, Patrick Rüther hat mir da viel geholfen von Tellerrand. Ich habe mit anderen Gastronomen gesprochen, aber ich habe auch ehrlich gesagt relativ schnell festgestellt, dass ich irgendwie immer noch einer der wenigen bin, die das so penibel machen. Ne?
Also ich sehe
das so, wir kaufen, weiß ich nicht, für zwischen 400.000 und 500.000 Euro im Jahr Ware ein. Ne? Also nicht nur Fisch, sondern Lebensmittel. Sich da um 10% zu verschätzen beim Wareneinsatz oder 5.
Das ist Wahnsinn.
Das ist richtig viel Geld.
Das sind zwei Festangestellte am Ende des Tages. Dann lieber ordentlich kalkulieren.
Coole Rechnung, ja.
Und dann lieber die Power dafür da haben. Und am Ende des Tages muss man sagen, es macht eigentlich allen total viel Spaß, weil man wirklich weiß, was man da macht.
Also ich kenne nur einen, der das auch ähnlich macht, und das ist Thomas Imbusch vom 1&2. Und der ist auch so sehr in diesen Zahlenwirr drinne. Aber ich muss sagen, selbst wir haben ja, ich habe auch so eine Excel-Tabelle, deswegen musste ich schmunzeln, auch über alle Fische, aber wirklich tatsächlich nur brutto-netto. Dass ich weiß, was muss ich fürs Filet nehmen. Und da sehe ich halt jeden Tag immer die Unterschiede, wie haben die Filetiere gearbeitet. Und da geht es immer so ein 2-3% Unterschied bei den Leuten, die in der Ecke stehen und filetieren. Und wenn dann einer beim Lachs irgendwie dauerhaft 3% mehr Verschnitt hat, dann gehe ich da auch hin und sage, ey, pass mal auf, das, du musst mal gucken hier bei den anderen Jungs, wie die das machen, weil du hast 3% weniger. Weil wenn du jede Woche 3 Tonnen Lachse kaufst und dann 3% am Ende des Jahres, so wie, wie Kosi sagt, das ist so viel Geld. Also ja, 3% hört sich wenig an, aber auf die Mess, auf die Masse gesehen, und das bei allen Fischen, ist das so viel. Ja,
schau mal, aber was, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ne? Da musst du am Ende des Tages checken, also diese 3% musst du erstmal rausfinden. Ne?
Das
passiert ja nicht so nebenbei. Überleg mal, wie viele Fischhändler machen das?
Ja, weiß ich nicht. Viele schneiden ja gar nicht mehr selber. Ja. Das ist ja so das Ding.
Ja. Mhm. Und ich glaube, so kann man auch nachhaltig arbeiten. Ne? Also nachhaltig im Sinne davon, dass man handgeangelte Ware kauft, dass also Sachen, die nicht von Schiffen kommen, die 10 Tage auf dem Wasser waren, sind immer teurer, ne? Die nicht industriell auf dem Fisch verarbeitet sind. Das ist einfach Fakt. Und wenn du dann auch noch Sachen kaufst, die in Deutschland, in Schleswig-Holstein hergestellt sind, dann ist das natürlich teurer, genauso wie es bei einem Pulli wäre, wenn der hier gestrickt werden würde. Ne?
Keine Frage.
Haben wir gehört mit den Servierten letztens von Thomas Sample.
Ja, genau.
30 Euro Servierte.
Ja.
Ja. Ist einfach so.
Ja, und man, also, aber das ist, deshalb finde ich es immer wichtig, dass man mal drüber spricht, dass Leute dann auch merken, ach ja, stimmt, eigentlich ist es total logisch und man denkt da vorher gar nicht drüber nach.
Super interessant, super wichtig und ich glaube wirklich da, das können sich einige mal einfach mal angucken irgendwie, einfach mal hingehen, einfach mal anschauen und vielleicht mal adaptieren. Ist ja nichts Schlimmes, oder? Oder
nee,
gar nicht. Also,
nee, voll.
Finde ich auch.
Wie ergänzt ihr euch denn sonst so, wenn es um Fisch geht? Sagst du manchmal, ich habe hier gerade was angeboten bekommen von irgendeinem Händler und rufst Kosi an und sagst, Kosi, hast du mal Lust auf sowas? Oder ist es bei dir mal andersrum und sagst, ey, besorg mir mal so ein Dingsbums, ich will mal dies und das ausprobieren. Also abgesehen von so einer normalen Standardlieferung, die immer kommen muss. Aber ich weiß, bei dir krebsen ja auch ganz schön viele komische Untiere rum, die ich schon selbst gesehen habe.
Also so wie du es zuerst gesagt hast, gar nicht. Also es ist nicht so, dass ich gerade bei so einer Ware, es ist eigentlich selten so, dass ich sage, guck mal, ich habe hier was, hast du da Bock drauf? Also bei Kosi ist es schon so, dass wir eine echt gute Kommunikation haben, die für mich auch sehr, sehr gut ist, weil er schon weit im Voraus auch planen kann. Also entweder rufe ich ihn an und sage, du pass auf, ich habe wahrscheinlich nächste Woche wieder Portugal. Mal so als Beispiel jetzt. Mhm. Oder ich habe, keine Ahnung, irgendwie Muscheln oder was weiß ich was. Wie sieht's aus? Hast du da Lust drauf? Weil generell ist es ja so, er hat ja eine feste Karte. Und ich weiß genau, was er sowieso jede Woche braucht. Und diese Extras, entweder ruft er sie ab und sagt, pass auf, ich bräuchte jetzt mal wieder. Und dann sorge ich dafür, dass ich dann auch vielleicht durch 1, 2 andere Kunden dann diese Menge voll bekomme. Oder ich habe sowieso was und rufe ihn an und sage, pass auf, was möchtest du haben? Und dann schicke ich dir immer eine Liste, ne? Und dann suchst du dir aus, was du hast.
Eine Excel-Liste bestimmt.
Nee, so
eine Screenshots. Ey, am Ende muss man auch sagen, nee, ich nehme so oft ab, wie ich kann. Es gibt aber auch einfach Wochen, wo ich sage, ey, wir kriegen das Personal gerade nicht hin. Bei uns gibt Hochsaison, Volldruck auf dem Kessel. Küche hat mich auch gebeten, so, ey, bitte gerade keine Specials, schaffen wir nicht. Und dann ist auch nicht so viel, ne? Dann bombardiere ich dich wieder alle 3 Tage so, ey, besorg mir wieder einen großen, jetzt würde gut passen. Wir schicken uns den ganzen Tag Instagram-Videos hin und her.
Ja.
Das ist so in den letzten Wochen irgendwie so ein Thema.
Ja, richtig.
Wir sind beide, glaube ich, komplett im Loop drin von japanischen Videos, die wir nicht verstehen, aber
ja,
sieht alles schön aus. Also wir arbeiten jetzt, würde ich sagen, seit 4, 5 Jahren so richtig intensiv zusammen. Das hatte so eine Anlaufphase von einem Jahr, aber relativ schnell haben wir dann einfach uns ausgetauscht und ey, ich würde sagen, wir haben einfach beide Bock auf Fisch. Ich finde es total toll, auch vor meinen Gästen mit dem Schwanzstück von so einem großen Fisch zu stehen und denen
klar,
das zu erzählen, wo der herkommt und wie wir den verarbeiten. Die sehen ja sowas auch nie.
Ne? Ich habe bei dir auch, das war an diesem Seafood Sunday auch so ein bisschen das Leuchten des Kindes in dir gesehen, als es dir nicht so, es geht gleich los. Was geht gleich los? Wir zerlegen gleich den Tuna. Und dann sind so ein paar Leute und da warst du mit dabei, ganz aufgeregt hin und her gerannt und so, jetzt machen wir den Platz frei da und jetzt, er kommt.
Ich glaube, die Hälfte der Leute dachte er ist nochmal Petersen angestellt.
Ja, aber der hat das auch so genossen. Und wenn man das sieht, so die ersten 2 Cuts, die da angelegt worden sind, wie, also
Ja, ich hatte fast ein schlechtes Gewissen, dass ich mich da so vorgedrängelt habe, aber ich...
Nee, ich fand das gut, weil ich bin ja nicht so...
Ich war super aufgeregt und ich konnte es einfach nicht fassen, dass wir das da machen. Also es war wirklich so ein, ich würde jetzt nicht sagen Kindheitstraum von mir, aber so aus beruflicher und das Kind in mir Sicht war das wie Weihnachten und Ostern und Geburtstag zusammen. Ne? Und dann irgendwie so das erste Filet da so rauszuheben, zu dritt,
ja, weil es so schwer ist. Ja, genau. Das war ja auch noch gleich so ein Monsterstück.
Ja, das war gut. Mhm. Und jetzt eine Überleitung. Mhm. Weil ich ihn ja so mag und weil wir so gut klarkommen, habe ich jetzt noch ein Thema, wo ich denke, wo wir uns jetzt so gegenseitig so richtig fronten werden. Oh. Ja, und zwar Cosi, dann jetzt sprechend für alle Gastronomen und ich für alle Lieferanten. Und zwar wollte ich mal mit ihm besprechen, was mir bei Kunden so richtig auf den Sack geht. Mhm. Und andersrum möchte ich dann mal hören, was ihm bei Lieferanten auf den Sack geht, weil da gibt es manchmal Kommunikation, die ist einfach nicht vorhanden, weil man sich natürlich als Lieferant nicht traut, so zu seinem Kunden zu sagen, ey, das ist so kacke, dass er jedes Mal das und das macht. Das macht uns das Leben so schwer, aber weil man natürlich Dienstleister ist, sagt man, okay, Kunde ist König, man macht das. Und ich glaube, wenn man da mal so ein bisschen allgemein drüber spricht, ohne jemanden anzusprechen, glaube ich, kann man da für beide noch einiges rausholen.
So, Leute, das Wutband fängt gerade an zu pochen und auf der anderen Seite werden die Zahlen rot. So, jetzt wird es hier interessant, Freunde.
Ja. Willst du anfangen, oder?
Okay, hast
du was?
Ich habe hier einen Eimer Wasser zum Trennen.
Also
haut einfach raus.
Du hast einen Zettel vor dir, wo du dir auf 6 DIN A4 Seiten alles aufgeschrieben hast.
Ich habe tatsächlich gesammelt, aber das meiste kommt von meinen Fahrern tatsächlich.
Ja? Glaube ich. Ja. Also vielleicht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, das sind jetzt nicht nur Geschichten, die aus unserer Zusammenarbeit entstehen, sondern ich würde sagen so generell, wenn es um Lieferanten geht, weil ob man jetzt Fisch bestellt oder Fleisch oder Gemüse, die Art und Weise, wie man bestellt und beliefert wird, die ist eigentlich bei allen ziemlich gleich. Mhm. Was natürlich problematisch ist, wenn die Qualität nicht dem entspricht, was man bezahlt. Also es fängt eigentlich in der Regel immer so an, dass man, wenn man mit einem neuen Händler zusammenarbeitet, in der Regel hervorragende Qualität bekommt, die einen guten Preis hat, und dann trennt sich relativ schnell bei den Händlern die Spreu vom Weizen, weil es dann anfängt, nach ein paar Monaten die Qualität schlechter zu werden. Im Falle von Fisch wäre das zum Beispiel, die Filets werden irgendwie immer kleiner, von immer kleineren Fischen. Mhm. Man merkt auch, dass der Fisch riecht, ne, im schlimmsten Fall. Und dass die Preise gleichzeitig steigen. Mhm. Das ist irgendwie, ist mir ein paar Mal passiert. Ich kaufe auch bei wechselnden Händlern ein, wir haben jetzt auch keinen Exklusivvertrag miteinander, und generell versuche ich unser Unternehmen immer mehr so aufzustellen, dass wir auch öfters bei Produzenten kaufen und immer die beste Qualität einkaufen. Das ist dann halt ein bisschen mehr Arbeit, aber das Schlimmste für die Küche ist wirklich, wenn die Qualität nicht stimmt und immer ein anderes Produkt geliefert wird. Vor allem bei einer festen Karte, wenn man sich darauf verlässt, dass der Lachs so groß ist und ungefähr den Fettanteil hat, wenn dann verschiedene Produkte kommen, dann nervt es. Mhm. War jetzt bei euch zugegebenermaßen fast nie der Fall.
Ja, denke ich. Die Erklärung dafür jetzt mal, ne? Es ist ja auch so, ich mache das ja jetzt auch seit irgendwie, keine Ahnung, 20 Jahren oder so, sagen wir mal. Es ist auch so, du hast einen Neukunden und natürlich, klar, versuchst du erstmal dir Mühe zu geben. Man gibt sich natürlich generell immer Mühe. Aber es ist natürlich auch bei uns so, dass auch wir ja nicht immer super Fisch bekommen. Mhm. Also auch wir bekommen ja mal Ware, wo wir denken, ach scheiße, das ist irgendwie nicht so wie. Aber du hast ja gar keine andere Wahl. Also du kannst, weil wir von unserer Seite aus, bei unseren Lieferanten, die wir haben, habe ich gar keine Druckmittel. Weil wenn ich sage, du, was du mir geschickt hast, ist scheiße, dann sagt er, ja gut, dann schick zurück und du kannst nächste Woche jemand anders anrufen. Weil einfach der Markt so klein geworden ist mittlerweile an guter Ware, dass das nicht so einfach ist. Und dann versuchst du natürlich, die Kunden dann irgendwann so ein bisschen aufzuteilen und zu gucken, okay, wo kriege ich am wenigsten Stress? Es ist tatsächlich so. Also wer haut mir am wenigsten auf den Sack, wenn ich das jetzt rausschicke, so ungefähr? Ne? Und dann musst du manchmal einfach leider Gottes auch als Lieferant, weil du gar keine andere Wahl hast, Ware rausschicken, mit der du selber eigentlich gar nicht zufrieden bist. Mhm. Das ist, ich glaube, fast schon ein Spiel, was sich gar nicht verhindern lässt. Mhm.
Weil natürlich, wenn keine Ware kommt, das noch größere Problem ist. Ne?
Ja, genau, richtig. Oder dass man halt sagt, okay, pass auf, entweder du kommunizierst es, aber das ist auch hier so ein Punkt, den habe ich mir auch aufgeschrieben. Das ist ja so, dass man ganz oft auch niemanden erreicht. Das Problem ist ja, unsere Arbeitswelt ist ja eigentlich teilweise so total nebeneinander. Also wir arbeiten von ganz, 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 ganz früh morgens bis in den frühen Nachmittag. So, dann, also wenn wir anfangen, dann geht ja der Koch, der die Ware bestellt, ins Bett. Mhm. Ab und zu. Ne? Und dann kannst du ja nicht morgens um 8 oder so den anrufen und ihn fragen, ob er ein Alternativprodukt haben möchte, weil die gehen einfach auch nicht ran. Und das ist auch manchmal so ein Problem. Die Kommunikation ist manchmal, Kosi ist eine Ausnahme, weil er einfach immer früh wach ist und gefühlt nie schläft. Aber du hast natürlich auch ganz oft gar keine Kommunikationsmöglichkeiten. Erst wirklich sehr, sehr spät, wenn der Laden eigentlich schon wieder zu ist, kannst du vielleicht die Fehler vom Morgen beheben, so ungefähr. Ne? Aber ja, das ist so eine Problematik, die, glaube ich, alle Händler haben. Ich habe ja mal damals, als ich jünger war, auf dem Gemüse-Großmarkt gearbeitet. Und gerade da im Winter und so, wenn gewisse Sachen irgendwie zu lange im kalten Wind standen oder sowas. Und der Händler muss es ja trotzdem verkaufen, weil er kriegt es weder gutgeschrieben noch sonst irgendwas. Und dann lebst du mit dem Ärger eigentlich nachher und sagst, okay, ja, müssen wir jetzt durch und auch der Kunde muss da durch und am Ende müssen es beide irgendwie schlucken und dann hofft man, dass es danach wieder gut ist ungefähr.
Gut, jetzt ist das, finde ich, aber eine Sache, für die du am Ende ja auch nichts kannst, das ist nicht das, was du möchtest, das ist ja anders, als wenn du, was ist denn dann ein Beispiel, als wenn du einen Telefonvertrag abschließen willst, ich bekomme immer irgendwelche Infos, wenn ich bin seit Ewigkeiten bei Vodafone und wenn ich einen neuen Vertrag abschließe, dann kriege ich da irgendwelchen Bonus dazu und ich werde 5-mal angerufen von einer netten jungen Dame und dann sage ich, ich habe schon einen Vertrag, aber ich möchte den Bonus haben, ich verlängere dann auch und dann kann ich nicht mal mehr Tschüss sagen, es klickt. Also die könnten es ändern, die machen es nicht, du bist dann ja auf das angewiesen, was du da hast. Das ist dann ja auch eine Sache, das ist ja dein Problem, mit der Kommunikation zu sagen, heute ist er nicht so, wie er ist, wie er sein sollte, wie es gewohnt ist aus unserem Haus. Aber dann kann ich auch verstehen, wenn du dann niemanden erreichst und das auch nicht loswerden kannst.
Ja, man muss dazu sagen, die Küche steht jetzt bei den meisten Gastronomien abends so voll unter Strom. Ne? 17 Uhr geht der Service los, dann hackelst du bis 23 Uhr und dann erreichst du auch keinen Fischhändler mehr. Ne? Dann schickst du abends die Bestellung los und die wird dann morgens um 5 gelesen. Ne? Da pennen dann die meisten Gastos, hoffentlich. Weil sie müssen ja wieder anfangen zu arbeiten am nächsten Tag. Und ich glaube, das ist so ein Problem, da kann niemand richtig was dafür, dass einfach die einen machen Tagschicht, die anderen machen Nachtschicht. Ne?
Ja, ja, definitiv. Das ist so. Ne? Und dann, wie gesagt, mit dieser Ware, das ist einfach so, man kann halt nicht immer nur, das ist wie beim Tuna zum Beispiel, dass alle immer nur das schönste Mittelstück haben möchten. Fisch ist halt kein Block, ne? Da hast du halt irgendwie auch mal. Und dann, auch da ist das Gleiche so, du musst irgendwann irgendjemanden das Stück geben, wo du weißt, okay, das gefällt ihm bestimmt nicht. Aber auch er muss dann einfach mal dieses Stück nehmen, so, weil anders lässt sich dieser Handel nicht.
So, und vorführen. Jetzt stelle ich mir das nochmal vor, du hast da deinen silbernen Tresen, hast irgendwie 4 Stücke, ein ganz tolles Stück und hast 4, die es haben wollen. Mhm. Und dann macht ihr Sheng Shang Shong, wer welches kriegt. Oder guckt ihr auf den Reklamationszettel.
Nee, pass auf, und
wer hat am meisten rumgebrüllt?
Und dann sagen wir, wer zahlt am besten? Weil das ist nämlich so ein Punkt, den habe ich mir aufgeschrieben, die Zahlungsmoral ist manchmal richtig, richtig schlimm. Und das ist so, je größer der Kunde ist, nicht immer, natürlich, ne? Aber ich merke es immer wieder, dass so da angenommen wird, dass man, ich habe das ja gerade in der Corona-Zeit gemerkt auch, dass es irgendwie für selbstverständlich genommen wird, dass, ja, den Lieferanten, den können wir jetzt erstmal hinten ranschieben. So, also der braucht erstmal kein Geld, erstmal machen wir jetzt bei unserem Kram und ja, der Lieferant, der kriegt das schon hin. Ich weiß, das ist so eine gängige Einstellung bei vielen, das merke ich immer wieder. Auch wenn ich dann mal irgendwo anrufe und sage, du pass mal auf, du musst langsam mal deine Rechnung zahlen, weil wir haben jetzt schon den 50. Tag oder so und vereinbart waren 20. Und wenn ich dann an die Birne geschmissen bekomme, ja, Herr Nigo, aber wir müssen ja erstmal gucken, dass wir die Gehälter und die Mieten bezahlen. Ja, was ist das da werde ich wirklich so krantig, ne? Weil, also krantig ist jetzt ein richtig schönes Wort dafür, weil ich mir auch denke, ey, ich auch. Also,
hab dein Leben im Griff, Junge. Ja, genau.
Ja, aber da sieht man mal, was da in der Branche auch los ist, ne? Also auf dem Niveau kann man ja eigentlich nicht arbeiten, ne?
Das denke ich mir
natürlich auch. Natürlich nicht.
Ja. Naja, Gut, da kannst du nicht viel zu sagen, weil da ist Kosi raus, der zahlt immer gut. Das ist, es sind auch Gott sei Dank ganz, ganz wenige, aber es sind immer wieder so, ne, diese, wenn man gerade auch wenn man darüber spricht, wenn jetzt Neukunden kommen, die dann bei uns kaufen, und ich sage, ja, pass mal auf, aber dann bitte, ich brauche irgendwie ein SEPA-Mandat oder wie wisst ihr so, dass das immer so ein Tabu-Ding ist, irgendwie über Zahlung zu sprechen oder wie man zahlt, wann man zahlt.
Echt? Und ja, ich. Verstehe ich eigentlich gar nicht. Das ist, für mich, ich habe mit meiner Frau auch ein kleines Unternehmen, ist es das Normalste der Welt, dass wenn ich was bestelle, dass ich es bezahle und zwar schnell bezahle. Und genau. Die meisten Lieferanten, das kennen viele Kollegen gar nicht, die auch eine Agentur haben, wir bezahlen auch auf Rechnung. Das geht ja bei vielen gar nicht mehr. Also wenn wir Kameras kaufen, die kosten dann auch irgendwie 20 Mille, die kommen und ist eine Rechnung bei und dann bezahlt. Natürlich bezahle ich die dann auch sofort. Also sofort übernächsten Tag oder so.
Aber es gibt dann, und das ist auch so ein Punkt, den ich jetzt gleich nochmal nenne, es gibt dann auch so dieses Verständnis, dass der Lieferant immer noch so ein bisschen wie der Diener, also so ein bisschen der Hörige ist super. Es gibt so gewisse Köche, die kommen mit einer gewissen Arroganz gegenüber dem Lieferanten. Also das höre ich auch von anderen Lieferanten, man muss sich ja sehr viel anhören manchmal. Mhm. Es gibt ja so einen Schlag von Gastronomen, die dann auch Lieferanten gegeneinander ausspielen und dann so Preislisten hin und her schieben und dann sagen, hier, pass mal auf, kannst das auch machen und hier, guck mal hier, der macht mir das, die jetzt auch gar keine Lieferantentreue haben, so ungefähr. Und die nutzen dann auch diese Zahlung, diesen Stress, wenn du sagst, du pass mal auf, ich muss zahlen, oder du, ich kann meinen Scheiß auch anders kaufen, wenn du ein Problem damit hast. Und es gibt ja genug große, die das Spiel mitspielen und dann 60, 70 Tage Zahlungsziele gewähren. Echt? Ja, und das kann ich Das ist mir dann zu doof. Aber das finde ich auch nicht cool irgendwie, weil ich meine, wenn ich essen gehe, zahle ich auch sofort.
Ja, na klar.
Ja.
Ja. Zahlen bei dir im Restaurant alle sofort?
Also wir haben natürlich auch schon private Veranstaltungen gehabt, wo wir Rechnungen hinterhergerannt sind.
Auch so ein Thema, ne? Also so.
Ey, ganz selten. Also vielleicht bei, weiß nicht, 5% oder so. Mhm. Passiert selten. Hat dann auch mit dem, also der Anteil davon am Gesamtumsatz ist auch verschwindend gering.
Deswegen. Aber nervig, sich als Unternehmer damit auseinanderzusetzen.
Ich glaube, du hast wesentlich mehr Berührungspunkte mit dem Thema.
Ja, kann sein. Ja, es ist halt so ein Thema, wo man immer nicht versteht, warum muss das Thema sein. Ne? Und weil gerade bei mir ist es so, dass ich Lieferanten immer sofort bezahle. Also es gibt ja kaum einen Lieferant bei mir, der länger als, ich sag mal, 15 Tage auf sein Geld warten muss. Also es ist dann.
Ich finde das Gefühl auch so blöd, irgendwo anzurufen, wenn
und sagen, Entschuldigung. Es ist sehr unangenehm.
Muss es ja eigentlich gar nicht sein. Ist es aber.
Genau.
Entschuldigung, ich kriege noch Geld von dir.
Genau. So. Super unangenehmes Gesprächsthema und was man eigentlich auch überhaupt nicht haben möchte. Nee.
Ja, aber das ist doch der Anfang vom Ende, oder?
Ja. Also, meistens ja. Aber manchmal auch nicht. Manchmal ist es auch ein immerwährendes Problem. Weiß ich nicht. Bei manchen ist das ein Spiel, glaube ich. Aber es ist nicht cool. Also das muss man so mal irgendwie. Ja. Und dann habe ich mir noch eins aufgeschrieben. Ich merke schon, von Kosi kommt gerade nicht so viel, oder hast du noch was?
Ey, ich habe so ein paar Punkte, aber die sind, glaube ich, nicht so gravierend wie deine. Aber ich kann noch einen droppen. Also grundsätzlich die Zuverlässigkeit der Lieferung. Also das betrifft auch euch wieder überhaupt nicht. Aber dass man so ein bestimmtes Lieferfenster ausmacht. Und
ja, das sagt jetzt der hier mit Ebbe und Flut und so.
Das klappt eigentlich meistens ganz gut, aber wir haben auch öfters mal die Situation erlebt, dass ein Händler mit der Ware 2 Tage später erst kam. Und dass dann auch die Kommunikation schwierig ist, dass man die Leute nicht erreicht, dass man Sachen bestellt und davon kommt nur die Hälfte und dafür vom anderen doppelt so viel, weil das musste jetzt weg und ey, habe ich ja auch noch mit reingepackt und so weiter.
Okay, das geht.
Das passiert schon auch. Am Ende, ich würde die Nervigkeit von Gastronomen zu Lieferanten würde ich auf 3 Punkte festmachen: Zuverlässigkeit, Kommunikation und Qualität. Mhm. So, das sind 3 Sachen. Und ich glaube, die Erfahrung habe ich gemacht, weil ich selber schon super viel mit Lieferanten kommuniziert habe und auch die Kommunikation von unserer Küche mit den Lieferanten öfters mal überwache und versuche da auch zu intervenieren, und ich merke, dass irgendwann nicht läuft, weil ich kriege ja auch Feedback von den Lieferanten, dass ich einfach versuche, beide Seiten aufeinander zu sensibilisieren, damit alle verstehen, dass es halt eine Partnerschaft ist. Es müssen beide Seiten dran mitmachen. Es ist natürlich total arrogant von Köchinnen oder Köchen dir zu sagen, ja, dann kaufe ich halt woanders oder ich kaufe so und so viel von dir im Jahr, deswegen musst du da jetzt kuschen oder so.
Aber da überschätzen sich auch viele. Also,
ja, glaube ich.
Genau, das ist wirklich, da kommen Kunden, die kaufen vielleicht 20% von dem, was Cosi kauft, sage ich jetzt einfach mal so, gibt es ja. Und hauen das raus, als wären sie, als würden sie fast selber Großhändler sein, so ungefähr. Das, da fehlt es manchmal ein bisschen fürs Mengenverständnis. Ja,
peinlich.
Ja. Und eine Sache möchte ich noch ranbringen, weil das haben meine Fahrer alle an mich angesprochen, weil du jetzt gerade sagst, mit diesen Lieferungsfenstern, wo sich viele mal darüber bewusst werden müssen, dass ja, wenn wir anliefern, ist es ja immer mehr der Fall, dass entweder gar keiner da ist und dass wir als Lieferant immer mehr auch Sachen übernehmen, die wir früher nie gemacht haben. Also vor allem meine Fahrer so ungefähr. Das fängt damit an, dass wir ja fast überall Schlüssel haben und dann gibt es, das fängt damit an, also du fängst erstmal an, du steigst aus, dann gehst du irgendwo an den Schlüsselkasten zum Beispiel oder an den Zahlencode, musst den ganzen Laden erstmal aufmachen. Das ist ganz oft der Fall. Und dann bringst du die Ware rein. Viele haben gar keine Kühlhäuser. Sprich, dann müssen wir die Kisten auspacken mittlerweile, müssen das auf GM-Bleche schieben.
Echt?
Schieben die GM-Bleche dann in diese Kühlzüge rein und so weiter. Entsorgen das Papier und nehmen dann die Kiste wieder mit. Also früher,
Ernst?
Ja. Und früher war das ja so ein Hi, Moin, einmal der Fisch, Lieferschein, danke, tschüss. Und jetzt verbringt der Kunde ja zusätzlich zu der Parkplatzsituation, die wir auch in der Stadt überhaupt nicht mehr haben, so viel Zeit mit diesem Auslieferungsprozess, dass wir die Touren mittlerweile auch so aufteilen müssen, weil der Kunde immer mehr verlangt auch irgendwie von diesem Prozess des Anlieferns, so, ne?
Das aber ist das, so. Das mit den GNs habe ich noch nie gehört.
Ja, frag mal Florian oder Thomas oder sonst irgendwas.
Echt?
Das ist schon teilweise echt.
Das musst du mir mal nach der Sendung erzählen, wer das ist. Würde mich interessieren.
Ja, ne, und dann teilweise.
Das würde ich zum Beispiel an deiner Stelle nicht machen.
Ja, also, aber dann. Aber du musst ja dem Kunden die Möglichkeit geben, dass er die Ware bekommt. Und wenn die halt erst, keine Ahnung, nachmittags um 16 Uhr da sind und wir natürlich ja morgens ausliefern, dann bleibt ja entweder nur die Möglichkeit, entweder wir machen das oder wir liefern ihn gar nicht. Und dann wirst du natürlich sagen, okay, dann machen wir das eben so ungefähr. Ne? Mhm. Das nimmt immer mehr so Überhand. Und das ist das, was die Jungs mir gesagt haben, zusätzlich zu den Parkplatzproblemen. Also ich zahle ja jeden Monat bestimmt 300-400 Euro nur für Knöllchen.
Mhm. Ehrlich?
Ja.
Also, ja, aber ja, man darf auch, glaube ich, in Hamburg nirgendwo.
Nee, du darfst nirgendwo mehr parken und die Anlieferzonen, die sie denn, wenn sie denn mal überhaupt irgendwo sind, ja. dann sind die so mikroskopisch klein, dass da vielleicht mal ein großer Laster draufsteht, der dann auch 8 Stunden entlädt, weil er irgendwo gerade entlädt. Und dann, das ist wirklich so ein Thema. Und dann gibt es wirklich so Zeitfenster, dass die Kunden sagen, du pass auf, aber guck bitte, dass das vor 11 ist, aber nach 10. So, dann hast du halt irgendwie 40 Kunden innerhalb der City, die alle innerhalb von einer Stunde beliefert werden wollen, so ungefähr, weil sie erst um 10 da sind, wo wir dann auch keinen Schlüssel haben. Und dann aber bitte bis 11, weil um 12 ist Mittagstisch und dann muss das ja auch alles da sein. So, ne? Das ist so ein bisschen die Schwierigkeiten, die wir
aktuell haben. Wie viele Fahrer habt ihr und wie viele Autos?
Wir haben im Moment 4 Autos und jetzt im Dezember kommt noch ein neues dazu. Mhm. Ja. Fahrer haben wir entsprechend genug. Bei uns kann ja jeder alles. Also theoretisch kann immer irgendwie einer einspringen oder so. Und wir teilen das wirklich schon ganz, ganz grob auf oder fein auf mittlerweile.
Ja, wobei, aber wenn wir als Agentur bei euch mal antanzen, was ja selten ist, wir kommen ja spät und dann sind wir, keine Ahnung, um 10 da, dann ist ja immer noch mal ein bisschen was los mit Telefon und hier und da und so und nochmal Kisten packen. Obwohl du dann sagst, nö, hier ist eigentlich, das ist nichts mehr. Das sind die letzten Zuckungen hier heute Vormittag.
Ja, genau. Bei uns passiert alles morgens. Früher war das noch ein bisschen anders. Da haben wir ja bis 16 Uhr geöffnet. Und dann kam dann nochmal um 14 Uhr so eine Rutsche rein, weil die Leute dann wirklich für Mittagstisch bestellt haben und dann nachmittags nochmal gesehen haben, okay, was ist hier noch da? Und dann nochmal für das Abendgeschäft nachbestellt haben. Aber da haben wir auch jeden Tag 11 Stunden aufgehabt. So 11 Stunden aufgehabt und waren jeden Tag 13, 14 Stunden auf der Arbeit. Mhm. Von Montag bis Samstag. Und das geht heutzutage nicht mehr.
Muss mal am 22.12. kurz vor Weihnachten um 7 Uhr morgens bei den Rhein laufen.
Ja, das haben wir tatsächlich vor ein paar Jahren mal gehabt. Da war er Karl auch nicht, also nett er auch immer ist, da war irgendwie nicht ansprechbar. Er hat, Augenblick, bin gleich da und dann sind wir noch 20 Minuten noch los. Aber das größte Problem war, dass dann irgendwelche Rentnerdamen ihre Bestellung abholen wollten, die denen alles da in Aufregung versetzt haben. Ansonsten staune ich immer, wie das gefühlte Chaos, was keins ist, einwandfrei funktioniert.
Also ja, Weihnachten ist aber nochmal Ausnahmesituation. Ja. Das ist schon.
Wenn dann noch eine Sturmflut ist, dann schwierig.
Das ist genau, das ist richtig gut. Ja,
ja, Gastronomie und Lebensmittelgroßhandel ist ein hartes Geschäft.
Definitiv, ja. Aber um da einen Schlussstrich zu ziehen hier unter meinem ganzen Aufgerege, ich glaube wirklich, es muss viel mehr kommuniziert werden. Also so wie wir beide das machen, dass man wirklich kommuniziert und sich dann als Lieferant dann auch darauf verlassen kann. Das ist auch so ein Thema mit der Verfügbarkeit, dass der Kunde es dann auch wirklich bei dir nimmt und nicht irgendwie nochmal zwei, drei andere Lieferanten mit reinholt und guckt, wo es billiger so, weil dann ist es auch wieder scheiße. Und dann im Gegenzug dazu sich aber der Gastronom dann auch auf die Lieferung verlassen kann. Aber das ist wirklich, am Ende steht und fällt alles mit der Kommunikation zwischen den beiden.
Wirklich. Also aber die Kommunikation, und ich finde, es muss auch passen, oder? Ich finde es auch super wichtig, ich kenne das so bei unseren Geschäftskontakten, da gibt es natürlich welche, die man machen muss. Die machen jetzt nicht so einen Spaß, aber die tanken das Auto. Und dann gibt es die, die wirklich schön sind. Das sind zum Glück viel mehr. Und bei euch habe ich so den Eindruck, dass funktioniert auch irgendwie über das Geschäftliche hinaus ganz gut.
Definitiv. Das ist nicht zwingend notwendig, macht aber auch Spaß, wenn es mal so ist. Ich kann auch mit Leuten gut, die wirklich nur den Fisch bei mir kaufen, das total emotionslos machen, gewisse Anforderungen haben und dann erfüllt man die und dann ist das Thema durch. Das ist auch gut. Aber da man ja jeden Tag arbeitet, ist es auch schön, wenn man da mit Leuten zu tun hat, die man auch mag irgendwie. Und das ist von Vorteil.
Eher die Außen. Also du bist der einzige Lieferant, mit dem ich privat befreundet bin, glaube ich.
Okay.
Also ich mag viele, aber ja, wir haben uns gefunden.
Ja, also was ist denn das bitteschön für ein schönes Schlusswort? Wir haben uns gefunden.
Ja. Also Cosi, danke, dass du da warst.
Danke für die Einladung, ihr Lieben.
Ja. Cosi, das war sensationell, ja. Karl.
Und alle nochmal jetzt zum Salt and Silver essen gehen.
Alle nochmal.
Und bei Karl Fisch kaufen.
Und genau. Bei Karl Fisch kaufen. Und bei mir ein paar Fotos machen.
Ja.
Macht's gut, vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.